Ja, ich hoffe, ihr habt noch ein bisschen Power. Und als der Volker heute Morgen in der Gebetsgemeinschaft mit den Mitarbeitern betete, Herr, lass sie satt nach Hause fahren, habe ich gedacht, doch, das wünschen wir uns wirklich, dass ihr wirklich gesättigt seid und den Eindruck habt, ich habe so viel mitgenommen, ich habe noch lange was zum Nachdenken, soll keiner hungrig nach Hause fahren und denken, irgendwie war nichts für mich dabei. Zum zweiten Teil. Wir hatten im ersten Teil ja gesehen, dass der Josua sehr selbstbewusst und seiner Sache sicher einen dummen Fehler macht und mit den Gibeonitern einen Vertrag schließt und feststellt, es war töricht, Gott nicht zu fragen. Warum macht Gott sowas eigentlich? Warum lässt er Menschen fallen? Er könnte doch mit Kleinigkeit so eine Situation verhindern. Ich erinnere mich an einen Abend, wir machen mit einigen Iranern einen Bibelkurs und treffen uns am Dienstagabend immer in meinem Keller. Und an einem dieser Abende stellte mir einer der Iraner eine Frage und sagte, Ingo, warum hat Gott den Sündenfall zugelassen? Und das war eine schwierige Frage. Was antworte ich ihm jetzt? Er sagt, die Muslime lachen über uns, weil wir einen Gott haben, der es nicht schafft, seine Schöpfung zu bewahren. Und auf dem Tisch und bei unserem Tisch stand ein Glas und ich blickte dieses Glas an und dann gab der Herr mir so eine Idee, was ich ihm vielleicht antworten kann. Nämlich dieses Glas, sagte Parvis, guck mal, dieses Glas, wenn ich jetzt denke mich mal 17 Jahre zurück, da war meine älteste Tochter 2 und hätte der Hanna gesagt, Hanna, nimm das Glas und bring das hoch zur Mama in die Küche. Was meinst du, hätte die gemacht? Ja, die hätte das Glas genommen, kann gehen, hätte das raufgeschafft, hätte das Heile zu Mama gebracht, obwohl wir eine Marmortreppe haben. Richtig. Aber jetzt stell dir mal vor, ich würde mir das Glas nehmen, würde unter meinen Carport gehen und würde es mit voller Wucht an meine Keramikklinker knallen. Und dann würde ich zu Hanna gehen und sagen, Hanna, bring das Glas zu Mama. Nun, es wäre klar, sie könnte das nicht. Es ist unmöglich. Aber jetzt stell dir mal vor, ich wäre in der Lage, das Glas genauso zusammensetzen, wie es jetzt ist, nachdem ich es an die Wand geworfen habe und würde es dann zu Mama bringen. Das wäre genial, oder? Es ist keine Kunst, etwas zu bewahren, dass es nicht kaputt geht. Aber es ist eine Kunst, etwas so Kaputtes wieder heile zu machen. Das ist wahre Größe. Also hat Gott die Schöpfung nicht fallen lassen, weil er nicht die Macht gehabt hätte, sie zu bewahren, sondern er hat sie zerfallen lassen, weil er zeigen wollte, wie genial er ist. Und warum lässt Gott dich in deinem Leben und meinem Leben fallen? Warum lässt Gott uns fallen? Nicht, weil Gott nicht die Macht hätte, uns zu bewahren. Gott will zeigen, wie genial er ist. Und er kann das durch nichts besser tun, wie das, wenn wir am Boden liegen und rufen, Herr, hilf mir. Darum geht es jetzt in dieser Geschichte. Ich möchte uns wieder einmal den Bibeltext lesen, um den es jetzt geht. 3 Tage später kam es heraus, dass sie ganz in ihrer Nähe wohnten. Doch sie konnten ihnen nichts antun, weil die Führer des Volkes ihnen im Namen Jahwes Frieden geschworen hatten. Da murrte die ganze Volksversammlung über ihre Führer. Sie verteidigten sich. Wir haben ihnen im Namen Jahwes Frieden geschworen, können sie jetzt nicht antasten. Wir müssen sie am Leben lassen, damit kein Zorngericht wegen des Eides über uns kommt. Aber sie sicherten den Israeliten zu, die Hiviter zu Holzhauern und Wasserträgern für ganz Israel zu machen. Da vereinigten sich die 5 Amoriterkönige und zogen mit ihrer ganzen Heeresmacht vor Gibeon. Da schickten die Männer von Gibeon Boote nach Gilgal ins Lager der Israeliten und baten Josua, lass deine Diener jetzt nicht im Stich, komm schnell zu Hilfe und rette uns. Und Jahwe sagte zu Josua, fürchte dich nicht vor ihnen, denn ich habe sie alle in deine Hand gegeben. Niemand wird vor dir standhalten können. Als Josua die Amoriter nun plötzlich überfiel, die ganze Nacht hindurch waren sie von Gilgal aus marschiert, ließ Jahwe unter ihnen einen Schrecken vor Israel entstehen und Josua konnte ihnen bei Gibeon eine schwere Niederlage beibringen. Und als sie die Steige von Bethoron hinabflohen, auf dem ganzen Weg nach Aseka, ließ Jahwe große Steine vom Himmel auf sie herabfallen. Es kamen mehr durch die Hagelsteine um, als die Israeliten mit dem Schwert töteten. Damals hatte Josua zu Jahwe gebetet. Es war an dem Tag, als Jahwe ihnen die Amoriter auslieferte und hatte dann vor den Israeliten gesagt, Sonne, halt still über Gibeon und Mond über dem Tal Ajalon. Da hielt die Sonne still und auch der Mond blieb stehen, bis das Volk sich an seinen Feinden gerecht hatte. So brachten Josua und die Männer Israels den Amoritern eine vernichtende Niederlage bei, und jetzt wagte niemand mehr, den Mund gegen die Israeliten aufzumachen. Wie kommt man aus dieser Sache wieder raus? Ersten Punkt, nicht wieder den Kopf heben, nicht vertuschen, sondern zugeben. Nachdem jetzt rausgekommen war, 3 Tage später, die Gibeoniter wohnen ja um die Ecke, fängt das Volk an, über die Führer zu schimpfen. Das erleben wir auch in der Presse jeden Tag, dass über Politiker hergezogen wird. Wir erleben das manchmal auch in einem sehr giftigen Klima. Und wie Leute reagieren, das können wir nachempfinden. Man versucht erstmal, sich da rauszureden. Und das irgendwie zu erklären. Und man versucht, das Schlechte gut darzustellen. Also irgendwie sich aus der Sache rauszuwinden. Und auffallend hier ist, dass die gesamte Führung versagt hatte. Die Führer Israels und Josua auch. Offenbar hatte sich ja der Josua abgestimmt mit den Leuten, um sicher zu gehen, dass er keine falsche Entscheidung trifft. Aber es hatte nicht geholfen. Er hatte Gott nicht gefragt und das war ihm zum Verhängnis geworden. Eine gute Absicht, sich abzusprechen. Aber es reicht nicht. Es gibt so ein schönes Jahrbuch, das jährlich rausgegeben wird, von dem Gerhard Wisniewski, verheimlicht, vertuscht, vergessen, was 2006, 2007 und so weiter nicht in der Zeitung stand. Und es ist ganz interessant, mal zu lesen, was wir alles so nicht erfahren über die Presse. Das war damals auch schon so, dass es bestimmte Sachen sollten nicht rauskommen. Denken wir an die Sache mit David und dem Ehebruch mit Bathseba. Was war ihm das wichtig, dass das keiner rauskriegt? Und das ging ja auch ein Jahr gut, bis der Prophet Nathan zu David kam und ihm diese Geschichte erzählte von dem Mann, der sein Schäfchen abgibt oder abgeben soll, damit der Reiche seinen Gast bewirten kann, und der Nathan ihm am Ende sagt, du bist der Mann. Und der David vor Schrecken enttarnt in aller Öffentlichkeit bekennen muss, ich bin ein Mörder und Ehebrecher. Oder als Isabel den Mord an Naboth plante und versuchte, das geheim zu halten mit einer Verschwörung im Tor, man sollte sagen, der Naboth hätte Gott gelästert. Dabei stimmte das gar nicht. Und dann kommt das raus, weil der Elia bringt das auf den Tisch und klagt ihn an und sagt, dafür werden die Hunde das Fleisch von Isabel fressen. Das hat Gott gesehen. Wir haben die Vertuschung um die Kölner Silvesternacht erlebt, als man viele Frauen begrapscht hat. Und das wurde verschwiegen in der Presse, bis es dann rauskam. Doping im Sport, großes Thema 2016 gewesen. Der BND-Skandal, Bestechungen der FIFA, Vertuschung im Fall Nemtsov, die wahnsinnigen Baumängel da im BER in Berlin. Man versucht, das unter den Teppich zu kehren. Und wie läuft das hier in dieser Geschichte? Die Wahrheit kommt ans Licht und die Leute fangen an zu schimpfen. Und was sagt der Josua? Er sagt nicht, ach Leute, ihr seht das alles ganz falsch. Das ist eine falsche Interpretation. Es gibt alternative Fakten. Nein, er sagt, genau so ist es. Es war ein Riesenfehler. Wir haben Bockmist gebaut und wir können es nicht ändern. Und wisst ihr, es gibt mehrere Wahrheiten, die wir davon lernen. Eine ist, dass die allermeisten Fehler nicht wieder gut gemacht werden können. Wir können das nicht aus der Welt schaffen. Man kann viele Fehler nicht aus dem Weg räumen. Sie sind passiert. Sie sind Teil unserer Geschichte. Sie werden vielleicht eine Narbe, eine Wunde in unserem Leben, die zur Narbe wird und die wir unser Leben lang tragen. Manche Sachen kann man versuchen, aus der Welt zu schaffen mit einer Entschuldigung. Und es ist wichtig, dass das Versagen öffentlich wird. Natürlich ist das auch erstmal peinlich, aber es ist so wichtig, dass man der Sünde die Macht nimmt, indem man ihr die Heimlichkeit nimmt. Die eigentliche Macht der Sünde besteht in der Heimlichkeit. Das ist ihr größtes Pfand. Damit hat sie uns im Griff. Nimmt man ihr die Heimlichkeit, nimmt man ihr die Macht. Ich will eine kleine Geschichte erzählen. Als ich Schulleiter wurde an der Schule, an der Gesamtschule, da habe ich einmal für meine Tochter, die war krank, ein Mathebuch mit nach Hause genommen, damit sie die Hausaufgaben machen kann. Das war aber aus dem Präsenzbestand der Schule. Darf also nicht mit nach Hause genommen werden. Wer hat die Anweisung dazu gegeben, dass das nicht mit nach Hause genommen werden darf? Ich. Jetzt stehe ich im Verwaltungsflur, Lehrer gehen da rein und raus, kommt meine Abteilungsleiterin aus der Tür gelaufen. Wer hat das Mathebuch? aus dem Präsenzgestand mitgenommen.
Alle gucken im Flur. Ich denke, ich war's, aber ich hab's nicht gesagt.
Und dann, keiner reagierte. Gut, das ist ja so, was ich, war der gerade nicht da, sie geht wieder in ihr Büro. Und ich dachte in dem Moment, stehst wie ein begossener Pudel da. Du hast das doch angewiesen. Und ich habe mich ein paar Tage damit rumgetragen, habe gedacht, komm, ist egal, ist doch Wurst, das steht ja schon wieder da. Ich habe das nur einen Tag mitgenommen, ist doch kein Akt. Aber es hat mich nicht losgelassen. Ich bin hingegangen zu meiner Abteilungsleiterin, der Heike, habe gesagt, Heike, ich habe das Buch mitgenommen. Es tut mir leid. Ich hätte das bekennen sollen vor allem. Und es war dann auch kein großer Akt, aber ich musste das loswerden. Und ich merkte, dass die Macht, Sünde Macht über mich gewonnen hatte, weil das heimlich war. Und dann war das raus. Wie gut, dass das öffentlich war, dass ich es öffentlich machen konnte. Manchmal ist das gut, dass Gott uns so irgendwie vorführt, dass wir uns so blamieren vor anderen. Ich erinnere mich an eine andere Geschichte auf einer Fortbildung. Der Rudi weiß schon, was ich sagen will. Ich war als Schulleiter ganz am Anfang meiner Dienstzeit zu einer Fortbildung neu im Amt. Da ging es um Präsenz im Schulalltag und so weiter. Und ein Regisseur, Thomas Kabel aus Berlin, der coachte Schulleiter, wie man eben sich präsentiert, wie man Gespräche führt und so weiter und so weiter. So. Das war so ein Typ, der war wahrscheinlich nicht fromm in unserem Sinne. War einfach so ein christlich angehauchter Mensch, der auch Kardinäle und Bischöfe coachte, wie sie so in der Öffentlichkeit agieren sollen und so weiter. Und dann hatten wir eine Vorstellungsrunde und mir war das irgendwie unangenehm, Lehrer von einer christlichen Schule. Ich meinte, was erzählst du den Leuten? Was ist das, eine christliche Schule? Was macht ihr da eigentlich? Nicht? Das ist so eine Sekte, eine komische Veranstaltung. Ich habe gesagt, ich werde davon einfach nichts sagen. Ich werde sagen, wir sind eine Gesamtschule, wir sind ganz normal, ja, wir haben keinen Schaden und so. Und da scheidet eigentlich gar nichts von den anderen und so hatte ich mir vorgenommen, machen wir das so. Und dann ging es um die Vorstellung und der Thomas kam auf die Idee, ihr stellt euch jetzt alle mal vor. So, und dann war ich irgendwann dran und dann stellt er sich vor mich, so Thomas, Ingo, jetzt erzählst du mal ein bisschen was von deiner Schule. Ja, also ich habe eine ganz normale Gesamtschule in Detmold und wir sind auch gar nicht so anders als die anderen Schulen. Und dann guckt er mich an und sagt, sag mal, Ingo, was erzählst du da gerade? Dann legt er die Schulter auf meine Hand, deine Hand auf meine Schulter und sagt, Schulter, legt er die Hand auf meine Schulter und sagt, Ingo, vertrau dem Heiligen Geist in dir.
Ich sag, wie kommt ihr auf so einen Gedanken?
So ein frommer Satz hätte ich von ihm gar nicht erwartet. Das war ungefähr so, als hätte der Herr einen Esel zum Reden gebracht. Und so steht dieser Thomas vor mir und ihr könnt euch nicht vorstellen, wie mich das zum Donner gerührt hat. Ich bin nach dieser Veranstaltung in mein Zimmer gegangen, habe wie ein Schlosshund geheult. Ich habe mich so geschämt vor Gott. Ich sage, da musst du so einen Esel zum Reden bringen, um mich daran zu erinnern, dass ich ein Kind Gottes bin. Und ich bin zu feige, dich zu bekennen. Da hat Gott das öffentlich gemacht, was mir so peinlich war. Aber es war so heilsam. Es kamen danach Schulleitungskollegen auf mich zu von den öffentlichen Schulen, alles keine Christen. Und sie sagten, sie hat das so beeindruckt, dass ich den Mut hatte, das zu bekennen. Ich hätte die wahrscheinlich nie erreicht, wenn Gott mich nicht so blamiert hätte in der Öffentlichkeit. Wenn das nicht so super peinlich gewesen wäre. Jetzt stand ich aber da und ich hatte überhaupt keine Not mehr, in den nächsten Tagen von meinem Glauben zu erzählen. Ich hatte eh nichts mehr zu verlieren. War ja alles offenbar. Wie gut ist das, wenn Führer Versagen zugeben können? Wenn wir uns nicht verstecken müssen? Wenn wir voreinander ehrlich werden? Und Jakobus sagt, bekennt einander die Sünden. Das ist nicht so ein Exhibitionismus vor so einer Gruppe hier. Es geht nicht um so eine Art Selbstbefreiung, sondern es geht darum, der Sünde die Macht zu nehmen. Und da reicht ein Bruder, dem ich mich anvertraue. Ich sprach heute von den Promise Keepern, die gibt es seit 2004 nicht mehr, aber das zweite Versprechen der Promise Keeper hieß, ein Promise Keeper strebt nach einer lebendigen Beziehung mit einigen anderen Männern, denn ein Mann braucht Brüder, die ihm helfen, sein Versprechen zu halten. Sein Versprechen Gott und der Ehefrau gegenüber. Und die haben das so gemacht, wenn die auf Geschäftsreise waren, dann riefen die abends an und sagten, hey, Ingo, was machst du auf der Reise? Was macht der Fernsehprogramm? Was guckst du dir gerade an? Können wir zusammen beten? Und dann war der Abend gerettet. Man übernahm Verantwortung. Man nahm der Sünde die Möglichkeit, heimlich zu werden im Herzen. Wie gut, wenn wir Dinge nicht vertuschen, sondern wenn wir sie öffentlich machen können. ich möchte euch eine Geschichte erzählen von Fredrik Ram, einem norwegischen Journalist, der seinerzeit mit Amundsen über den Nordpol geflogen war und für die ganze Welt eine Reportage gemacht hatte. Und der hörte von der Umwälzung, die im Leben eines Menschen passieren kann, wenn Gott in sein Leben kommt und er tut, was Gott sagt. Und der wagte das. Der fing an mit Jesus und wurde ein neuer Mensch. Und die Atmosphäre in seiner Familie wurde verwandelt und sie wurde aufrichtiger, herzlicher, freudiger. Und seine Freunde konnten nur staunen über das, was Gott in seinem Leben tat. Und es gab auch einen Konflikt in seinem Leben, der nicht wieder gut zu machen schien. Er hatte gegen das dänische Volk Propaganda gemacht. Norwegen hatte ja mit Dänemark einen Streit um die Anrechte auf Grönland. Und der internationale Gerichtshof in Den Haag hatte für Dänemark entschieden. Und Fredrik Ram schürte mit allen Mitteln die Feindschaft gegen das Nachbarvolk. Nun war es in das Leben dieses Zeitungsmachers mit einer Revolution eingetreten, dass Jesus Christus ihn gerettet hatte. Und was tat Fredrik Ram? Er reiste nach Dänemark. An einem politischen Feiertag stand er vor Tausenden von Dänen in einer Veranstaltungshalle. Und er bat dort öffentlich das dänische Volk um Verzeihung für seinen Feldzug des Hasses. Zum Schluss forderte er auf, sich zu erheben und die dänische Nationalhymne zu singen. Und die ganze dänische Zuhörerschaft sprang auf und sang spontan die norwegische Nationalhymne. Dieser Tag der Entgiftung des Verhältnisses von Norwegen und Dänemark war möglich geworden, weil im Leben eines einzelnen Mannes eine tiefgreifende Veränderung passiert war. Im Jahr 1940 wurde Fredrik Ram wegen seines Widerstandes gegen die deutsche Besatzung verhaftet und man bot ihm die goldene Freiheit an, wenn er seine religiösen Überzeugungen aufgebe. Und er weigerte sich, das zu tun und die Gestapo verurteilte ihn zum Tode. Seine Hinrichtung wurde dann verschoben. Er kam in ein Konzentrationslager nach Hamburg und dort blieb er aufrecht in seiner Haltung, aber seine Gesundheit wurde zerstört. Und als er dem Tod nahe war, wollte man ihn in die Heimat zurücktransportieren. Er erreichte die dänische Grenze, kam noch bis Odensee, der Stadt, in der er sich mit den Dänen versöhnt hatte. Und da starb er. Ein Däne, der kurz vor seinem Tod bei ihm war, berichtete von seinen letzten Gedanken und Wünschen. Fredrik Ram bat die Anwesenden, Deutschland zu verzeihen und es zu lieben. Ohne Groll, ohne Entrüstung schloss er die Augen. Wir wissen alle, dass sich das nicht von selbst versteht. Es ist die Auswirkung der Verwandlung des Herzens, wie wir sie durch Jesus Christus erfahren können. Und das ist das erste Fazit, das wir ziehen wollen. Vertusche Versagen nicht, nimm dem Feind damit die Chance, deine Integrität dauerhaft zu beschädigen. Wir können von einem Mann lernen, der so tief gefallen war, wie man tiefer kaum fallen kann. Und das ist der Apostel der Heiden selbst, Paulus. Und er schreibt diese Geschichte voller Reue und voller Ehrlichkeit in den ersten Timotheusbrief an diesen jungen Mann, diesen jungen Timotheus, der sein Leben vor sich hatte, den Gott berufen hatte, den Paulus ausgebildet hatte. Und er bekennt ihm das in einem Schreiben, ganz offen und ehrlich, und sagt: Timotheus, so steht es um mich. So war mein Anfang als Heidenapostel, als ich angefangen habe. Und mein Anfang war ausgesprochen jämmerlich, denn ich habe, und das lernen wir hier, als ich anfing, die Gemeinde Jesu Christi verfolgt. Und ich will das nur ganz kurz lesen mit dem Text, den Paulus selbst an den jungen Timotheus schreibt: Ich danke unserem Herrn Jesus Christus, dass er mir die nötige Kraft schenkt und dass er mich überhaupt für vertrauenswürdig hielt, in seinen Dienst genommen zu werden, obwohl ich ihn doch früher verhöhnt und seine Gemeinde mit grausamer Härte verfolgt habe. Doch er hat sich über mich erbarmt, weil ich es in meinem Unglauben nicht wusste. Die Gnade unseres Herrn hat mich förmlich überschüttet. Er hat mir einen Glauben und eine Liebe geschenkt, wie nur Jesus Christus sie haben kann. Ja, diese Botschaft ist absolut zuverlässig und verdient unser volles Vertrauen. Jesus Christus ist in die Welt gekommen, um Sünder zu retten. Ich war der Schlimmste von ihnen. Jesus Christus wollte an mir demonstrieren, welche Menschen durch den Glauben ins ewige Leben hineingerettet werden können. Ich war. Was ist das gut, wenn man dazu mal eine ehrliche Haltung hat? Das habe ich getan. Ja, ich habe gestohlen. Ich habe gelogen. Ich war unehrlich. Er sagt, ich war ein Lästerer, ein Verfolger, ein Gewalttäter. Das war ich. Und es beginnt mit diesem Bekenntnis. Aber es bleibt dabei nicht stehen. Paulus bekennt auch, ich bin der erste aller Sünder. Das ist keine billige Demut. Sondern er sieht sich von Herzen so, ganz unten, vor seinem Nachfolger, vor dem Timotheus. Also das erste ist, was ich war. Das zweite ist, was ich bin. Und das dritte, ich erkenne, was Gott tut, weil er verleiht Kraft und er stellt in den Dienst. Ist das nicht toll? Wenn wir aufstehen nach einem Fallen mit Jesus, lernen wir vor allen Dingen etwas über ihn. Wir lernen ihn kennen, den Retter Gott. Er heißt Jesus, er heißt Retter. Und wenn Gott an etwas Freude hat, dann ist es Menschen zu retten. Dann ist es uns zu retten. Das ist das, was Gott tut. Und er schreibt das dritte, warum ist mir das passiert? Zum Vorbild für die, welche an ihn glauben werden. Solche Leute rettet Gott. Mit Leuten wie mir macht er Geschichte. Der ich ein Lästerer und Verfolger der Gemeinde war. Mit den Leuten fängt Gott was an. Und er begreift, dass sein Leben eine exemplarische Bedeutung hat. Wir kommen neu dahin zurück. Unser Leben hat eine Bedeutung. Es findet exemplarisch statt. Das ist das, warum Gott es tut. Und das Letzte, was wir lesen, ist zur Ehre und Herrlichkeit Gottes. Warum tut Gott das? Er tut es immer zu seiner Ehre. Ich kriegte letztens eine Mail von einer Kollegin, die sagte mir, Ingo, du redest immer davon in Andachten und deinen Ansprachen, dass wir alles tun zur Ehre Gottes. Also ist das nicht Egoismus, dass Gott alles für sich selber tut? Ist das nicht so selbstverliebt sein? Und sie hatte so eine Schwierigkeit nachzuvollziehen, wieso Gott das für sich reklamieren kann. Und ich habe das dann schreiben können und erklären können, dass wir keine Ehre verdienen. Es gibt einen Star auf der Bühne und der Star sind nicht wir. Der Star ist Jesus Christus. Es ist einer auferstanden und gestorben und das sind nicht wir, das ist Jesus Christus. Und es ist auch wichtig, dass wir das verstehen, wer wir in unserer Stellung und unserem Zustand vor Gott sind. Als Jesus Christus uns gerettet hat, da waren wir tot. Die Bibel sagt, wir sind tot gewesen unseren Sünden. Also wenn eine Leiche im Sarg liegt, dann macht der nichts mehr für sich. Der macht doch keine Fehler mehr. Der ist einfach tot. Dem ist auch nicht zu helfen. Und jetzt haben wir ein Problem. Wir müssen sterben für unsere Sünde. Das ist unsere Natur. Der Lohn der Sünde ist der Tod. Wir müssen sterben. Wir sind natürlich am Leben. Ich lebe ja noch, oder? Und trotzdem sagt die Bibel, bin ich tot vor Gott. Jetzt gibt es ja zwei Möglichkeiten. Wenn ich also bezahle für meine Sünde und ich sterbe vorzeitig, komme ich in die Hölle. Warte ich, bis ich an mein Lebensende komme und sterbe, komme ich auch in die Hölle. Also ich kann für mein Leben nicht bezahlen. Wie soll ich das machen? Und jetzt hat Gott die Idee und er schickt seinen Sohn und sagt, er stirbt für dich. Ich töte ihn. Und du bleibst am Leben. Jetzt kannst du leben, obwohl du Sünde in dir trägst, weil sein Tod dein Tod ist. Und jetzt rechnet Gott mir seinen Tod als meinen Tod an. Und jetzt bin ich tot vor Gott. Und er rechnet mir Jesu Tod an. Und es aufersteht ein neuer Mensch in mir, der nicht sündigen kann, der von Gott gezeugt wurde, der aus Gott geboren ist, der nur für Gott lebt. Und jetzt sieht Gott mich in meiner Beziehung zu ihm. Da bin ich ein Kind. Das ist meine Stellung. Aber in meinem Zustand bleibe ich ein Sünder. Meine Sünde klebt an diesem Körper, an diesen Händen, an diesen Füßen klebt Sünde. Es ist alles voll Sünde. Aber für Gott gibt es das nicht. Er sieht mich nur in Jesus Christus. Und vor ihm bin ich gerecht gesprochen. Meine Beziehung zu Gott ist untrennbar. Die eines Kindes. Meine Gemeinschaft mit ihm, die kann beeinträchtigt werden. Ich kann ihn traurig machen. Es kann Sünde zwischen mir und ihm treten, unserer Gemeinschaft. Aber das verändert niemals die Stellung, die ich bei ihm habe. Und das ist mein Leben, dass mein Zustand und meine Stellung sich jetzt einander annähern. Gott möchte uns näher bringen. Und Gott hat nur ein Werkzeug, wie er das tut. Und das ist Leid. Es ist das einzige Werkzeug, auf das wir Menschen reagieren. Es ist Leid. Gott führt uns in schwierige Situationen. Gott lässt uns fallen. Nicht um uns zu zerstören, sondern um unser Wesen zu verwandeln in das Wesen des Heilandes. Wir sollen erkennen, wer Gott ist. Und dann ziehen wir das zweite Fazit. Wenn du fällst, mache daraus ein Niederfallen vor Gott, denn dadurch wird er geehrt. Wenn du hinfällst, dann falle nieder vor Gott. Tu das so, als würdest du vor das Kreuz fallen. Sagst der Jesus, ich bin gefallen, aber ich falle vor dir. Ich falle vor dein Kreuz. Und ich möchte dich verherrlichen, auch mit meinem Fallen. Wenn du allmächtig bist, kannst du aus diesem kaputten Glas ein Gefäß zu deiner Ehre machen. Und jetzt müssen wir irgendwie auf die Knie kommen. Jetzt kommt es bei Josua darauf an. Die Gibeoniter kommen in einen Kampf und Josua hat die Treue geschworen und er muss ausziehen mit seinen Leuten. Es hilft nichts, das Versprechen muss eingehalten werden. Und er tut das. Er zieht los mit seinen Leuten und wir lesen in der Bibel, dass die Israeliten diesen Kampf aufnehmen und am Ende auch gewinnen. Und sie sollen etwas lernen. Gott verpflichtet sie, dieses Versprechen einzuhalten. Es gibt da kein Entrinnen. Sie können nicht sagen, ach, ich habe mich versprochen, wie man das ja manchmal so sagt. Ach, habe ich zugesagt, mache ich doch nicht, komm doch nicht. Oder ich lasse mir alle Optionen offen. Oder ich komme später. Nein, Gott sagt, ihr habt dieses Versprechen gegeben und ich nagel euch drauf fest. Und später bei Saul, das ist 300 Jahre später, da tötet der Saul einige von den Gibeonitern und dafür müssen 7 seiner Söhne sterben. Gott straft dieses Volk, Gott hält sich an dieses Versprechen, auch noch nach 300 Jahren. Was du zusagst, das halte ein. Warum? Weil Gott Treue schätzt. Die Treue ist eine von Gottes hervorstechendsten Charaktereigenschaften. Verlässlich zu sein, Zusagen einzuhalten. Und wenn sich unsere Frauen etwas wünschen von uns, ist das Verlässlichkeit. Wenn man die aktuellen Umfragen mal anschaut, wann sagen Frauen, sind sie bereit, Kinder zu bekommen? Da sagen sie an erster Stelle, wenn sie einen verlässlichen Partner haben. Ihnen ist die Verlässlichkeit wichtig und ist eine gute Eigenschaft Gottes. Aber Treue muss sich erst unter Belastung beweisen. Erst wenn sie herausgefordert wird, zeigt sich, ob sie auch irgendetwas wert ist. Irgendwie müssen die Israeliten jetzt aus dieser Nummer rauskommen. Nochmal zu dieser Stelle. Gott gewöhnt ihnen und uns das Selbstvertrauen ab und das Gottvertrauen gewöhnt er uns an. Und ich möchte das nochmal betonen, dass Paulus das in seinem Leben mehrfach erlebt hat und er bekennt das auch ganz offen, dass er diesen Weg Gottes mit seinem Leben wirklich durchleiden musste. 2. Korinther 4, dort lesen wir, diesen Schatz tragen wir in zerbrechlichen Tongefäßen, wie wir es sind, damit deutlich wird, dass die alles überragende Kraft von Gott stammt und nicht von uns. Wir werden von allen Seiten bedrängt, sind aber nicht erdrückt, oft ratlos und nicht verzweifelt, werden verfolgt, aber nicht verlassen. Wir werden niedergestreckt und gehen nicht zugrunde. Immer und überall tragen wir das Sterben von Jesus an unserem Körper herum, damit auch sein Leben an uns sichtbar wird. Es ist Gottes Weg, dass wir durch diese Prüfungen lernen, wir sind zerbrechliche Tongefäße. Und es ist kein Mangel, das zu erkennen. Es ist eine Qualität. Es ist ein Vorrecht, das sagen zu können, Herr Jesus, deine Kraft wird deutlich, wenn ich zerbreche. Zum dritten Punkt, die Konsequenzen falscher Entscheidungen sollen uns lehren und nicht lähmen. Jetzt kommt nicht die Schadenfreude des Volkes, die haben versagt, unsere Führer sind Pfeifen, die kriegen es wieder nicht hin, sondern sie finden eine kreative Idee, wie man mit dem Schaden umgeht, wie man das jetzt ins Leben integriert. Und sie kommen auf die Idee und sagen, die Gibeoniter werden uns jetzt zu Holzhauern und Wasserschöpfern gemacht. Sie werden jetzt nicht kommen nicht in ein Ghetto, werden jetzt nicht zur Randgesellschaft, sondern man gebraucht sie in einem Sklavendienst, aber sie werden zu einem wichtigen Teil des Gottesdienstes, denn sie wurden eingesetzt am Tempel. Sie haben später am Tempel gedient und am Haus Gottes, also ganz nah in der Nähe Gottes. Für die Ehemänner Stehe zu deiner Ehefrau und liebe sie mit kreativen Ideen. Dass wir gar nicht erst auf den Gedanken kommen, dass auch unsere etwas komplizierte Ehesituation und die Schwierigkeiten, die du in der Beziehung zu deiner Frau hast, dazu führen, dass wir sie verlassen oder dass wir sie emotional verhungern lassen, sondern dass wir kreative Ideen finden, sie für uns zu gewinnen. Und wir lernen daraus, dass wir auch zu Entscheidungen stehen müssen, falschen Entscheidungen stehen müssen, um Verantwortung übernehmen, wie die Israeliten das taten, und kreativ dabei sein dürfen, denn Gott kommt auch durch Umwege zu seinem Ziel. Und jetzt steht dieses Volk vor dieser großen Schlacht, wir haben das gesehen. Wir kommen zum letzten Punkt. Gott lebt mit den Konsequenzen unseres Versagens, tun wir es auch. Vielleicht musst du da was in dein Leben integrieren. Irgendetwas, das Gott dir nicht nehmen wird. Vielleicht bist du mal geschieden. Dann wird das ein Zustand sein, den du dein Leben lang behältst. Es wird sich nie wieder rückgängig machen lassen. Aber das ist kein Grund zu scheitern. Integriere das in dein Leben. Paulus hat die Tatsache, dass er ein Verfolger der Gemeinde war, in sein Leben integriert. Und er konnte davon berichten, dass Gott etwas Großes draus gemacht hat. Und es ist gut, wenn wir davon berichten können, dass sich Gott am Ende verherrlicht. Und jetzt, in diesem Moment, und so lange hat das gedauert, will und kann Gott glänzen. Und wir hatten das gelesen. Zunächst einmal ziehen die los gegen diese 5 Amoriterkönige in einen Krieg. Und es geschehen außergewöhnliche Dinge, die einmalig sind und die in der Bibel sonst nirgendwo stehen. Zunächst einmal die Verwirrung der Feinde führt dazu, dass die feindlichen Armeen erstmal auseinanderlaufen. Und dann fallen Steine vom Himmel. Das hat es an keiner anderen Stelle gegeben. Was waren das? Meteoriten? Wir wissen es nicht genau. Aber es ist nicht normal, dass Steine vom Himmel fallen. Und zwar genau an einer bestimmten Stelle. Sie fallen nicht global auf ein Land, sondern sie fallen genau auf den Hauptkampfplatz und töten keinen Israeliten, sondern nur die Feinde. Gott kann seine ganze Souveränität in diesem Augenblick deutlich machen. Ich bin der Gott Israels und ich stehe zu ihnen, auch wenn sie versagen. Und dann kommt diese außergewöhnliche Szene, dass die Sonne einen Tag stillsteht. Also wie funktioniert das? Also wenn die Sonne stillsteht, dreht sich die Erde nicht mehr, oder? Also die Erde dreht sich mit 30.000, 40.000 km/h. Wenn man die jetzt anhält, müsste eigentlich Chaos ausbrechen. Also der totale Tsunami, völlige Vernichtung. Wisst ihr aber, Gott, der die Naturgesetze gemacht hat, kann sie auch außer Kraft setzen. Denn er ist der Gesetzgeber. Er unterliegt den Naturgesetzen nicht. In der Regel hat er das getan. Er hat uns den Naturgesetzen unterworfen. Aber er muss sie nicht gehorchen. Er kann sie auch außer Kraft setzen. Und das passiert in Wundern und das passiert in dieser Szene. Das, was Gott demonstriert ist an sein Volk ist: Ihr Lieben, meine Israeliten, mein Volk, ich setze die Welt in Bewegung, um euch meine Treue zu beweisen. Und ich halte die Welt sogar für euch an. Ich finde, kann man liebevoller das empfinden, dass Gott sagt, ich stehe zu euch? Ich empfinde das als einen ganz großen Treuebeweis Gottes. Und es kommt dann zu einem außergewöhnlichen Sieg. Man kann diesen Text auch so lesen, dass in einem einzigen Feldzug, das heißt ohne Pause, der Josua mit seinen Armeen 10 Städte und Gebiete und ihre Bewohner vernichtet. Und dann steht da, niemand spitzte mehr seine Zunge gegen Israel. Es ist ein großer Respekt entstanden vor diesem Gott Israels. Es kommt noch ein paar weitere Begebenheiten, die wir lesen von dieser Szene. Jeschmaja, ein Mann, der nochmal später erwähnt wird, ein Held unter den 30 Helden Davids, die besonders genannt werden, war ein Gibeoniter. Es ist ein besonderer Akt der Gnade Gottes, dass er diese Heiden ein Teil werden lässt von Gottes Volk. Dass diese Heiden dazukommen, obwohl sie gar nicht dafür eingeplant waren. Auch das ist Gottes Gnade. Und später lesen wir von einem Jason, der beim Wiederaufbau der Mauer Jerusalems geholfen hat, sich aktiv einbrachte in den Wiederaufbau des Landes. Gelungene Integration, würde man sagen. Und das Fazit, das wir daraus lernen wollen, ist: Trage auch deine Niederlagen Gott bewusst. Gott verherrlicht sich auch durch sie. Fassen wir das kurz zusammen. Wenn du fällst, mache daraus ein Niederfallen vor Gott. Es ist so gut, wenn wir die Hände falten und das dem Herrn Jesus sagen. Und ich möchte dich dazu ermutigen, dass du diesen Männertag nicht verlässt, ohne das, was auch immer dich quält, was auch immer in Heimlichkeit dich kraftlos macht, dass du das in einem Hinfallen vor Gott, vor den Heiland bringst. Schaff das aus der Welt. Nimm dem Teufel die Macht, dich kraftlos zu machen. Bekenne das vor Geschwistern. Es ist übrigens nicht immer klug, wenn wir als Männer in sexuellen Dingen fallen, das vor unseren Ehefrauen zu bekennen. Es ist erstmal klug, das vor einem Bruder zu bekennen. Es ist nicht garantiert, dass deine liebe Frau da gut mit umgehen kann. Lass dich da gut beraten. Ich will das nur so mal einwerfen aus der Seelsorge, die Erfahrung in der Männerarbeit. Aber es ist wichtig, dass wir diese Dinge nicht in Heimlichkeit im Herzen tragen. Das zweite, vertusche Versagen nicht. Nimm dem Feind die Chance, deine Integrität dauerhaft zu beschädigen. Das dritte, stehe auch zu deinen falschen Entscheidungen und übernimm Verantwortung. Sei kreativ. Gott kommt auch auf Umwegen mit dir zum Ziel. Und das letzte ist mir auch wichtig. Trage deine Niederlagen gottbewusst. Gott verherrlicht dich auch sie. Sei ein Mann, der seine Wunden mit Stolz trägt. Zeige deine Narben. Du hast sie dir zugefügt im Kampf, aber sie machen dich als Mann aus. Sie machen dich nahbar, sie machen dich vor allen Dingen sympathisch. Es ist gut, wenn man weiß, dass jemand auch fällt und dass wir unsere Narben bewusst tragen. Nicht um damit zu prahlen, sondern um Gott zu verherrlichen. Und dazu wünsche ich euch Gottes Segen und viel Kraft.